RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr Mitternacht mit Olaf Knapp. Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Indien hat die Fluggesellschaft den Tod von 241 Insassen bestätigt. Es gebe nur einen Überlebenden, schrieb Air India im Kurzmitteilungsdienst X. Aus London Franziska Hoppen.
Der Überlebende ist ein Brite, der aus Indien stammt. Noch bevor die Airline die Todesfälle bestätigte, drückte Premierminister Keir Starmer seine Anteilnahme aus. Er spreche nun für das ganze Land, so Starmer. Die Gedanken seien bei all jenen britisch-indischen Familien, die von dem Flugzeugunglück betroffen sind. Warum nun eine Maschine verunglückte, bleibt unklar. Die Suche nach der Unfallursache werde dauern, so Starmer weiter. Außerdem kündigte die britische Flugunfallbehörde AAIB an, ein eigenes Team nach Indien zu schicken, um die Ermittlungen vor Ort zu unterstützen.
Die Gesundheitsminister der Länder wollen das sogenannte begleitete Trinken abschaffen. Sie rufen den Bund dazu auf, das Jugendschutzgesetz zu ändern, wonach Jugendliche in Begleitung von Sorgeberechtigten bereits ab 14 Jahren Alkohol trinken dürfen. Appelle allein würden am Alkoholmissbrauch nichts ändern, so die Begründung. Der Vorstoß der Minister geht auf eine Initiative von Mecklenburg-Vorpommern zurück. Zwei Tage nach dem Amoklauf in Graz hat die österreichische Polizei weiterhin keine Anhaltspunkte für ein Motiv. Laut Landeskriminalamt Steiermark hatte der Täter zu 9 von 10 Opfern keine nähere Beziehung. Aus Wien Silke Hane.
Eine getötete Lehrerin habe der 21-jährige Täter zwar gekannt, ob das eine Rolle gespielt hat, ist aber unklar. Im privaten Umfeld hat der Täter den bisherigen Ermittlungen zufolge keinen Ärger oder Unmut über seine ehemalige Schule geäußert. Nach ersten Vernehmungen beschreibt die Polizei den Täter als introvertierten Menschen, der nicht an Unternehmungen im echten Leben teilhaben wollte. Stattdessen habe er sich in die digitale Welt zurückgezogen und dort Ego-Shooter-Spiele gespielt.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr erstes Spiel bei der U21-Europameisterschaft klar gewonnen. Die DFB-Junioren unter Trainer Antonio Di Salvo schlugen Slowenien mit 3:0. Alle drei Tore schloss Stürmer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart. Nächster Gegner der Deutschen ist Tschechien. Das Spiel findet Sonntagabend statt. Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht ist es überall klar bei Werten zwischen 16 und 9 Grad. Am Tage dann viel Sonne, im Süden und Westen 27 bis 34 Grad, im Norden und Osten 20 bis 24 Grad. Auch am Sonnabend sonnig, später im Westen einzelne Schauer und Gewitter bei 28 bis 35 Grad und Sonntag ganz im Osten sonnig, sonst wechselhaft mit kräftigen Schauern und Gewittern bei bis zu 32 Grad. Es ist 0:03.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Vorsicht bitte auf der A81 Stuttgart Richtung Heilbronn. Im Engelbergtunnel steht ein defektes Fahrzeug. Die A1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Und die A93 Rosenheim Richtung Kiefersfelden ist zwischen Dreieck Inntal und Reichenhardt gesperrt. Gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Milat Kupay. Willkommen zu einer neuen Stunde. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, hat gestern einen Bericht vorgestellt. Danach ist die Zahl der gewaltsam vertriebenen Menschen im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Ende April waren weltweit rund 122 Millionen Menschen vor Krieg und Verfolgung auf der Flucht, gut 2 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Wir schauen jetzt nicht nur auf die besonders betroffenen Staaten, sondern fragen auch, wie das UNHCR mit der wachsenden Zahl von Vertriebenen umgeht, bei gleichzeitig weniger Geld. Katrin Hondl berichtet aus Genf.
Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Verfolgung und gleichzeitig wird das Geld, um ihnen zu helfen, immer knapper. So die düstere Bilanz des neuen UNHCR-Berichts. Weltweit gab es demnach Ende April mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebene Frauen, Männer und Kinder. Gut 2 Millionen mehr als im Vorjahr. Damit habe sich die Zahl der Vertriebenen in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Die dem UNHCR zur Verfügung stehenden Mittel dagegen seien auf dem Stand von 2015, so Filippo Grandi, der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge.
In 2025 haben wir eine Chute
Wir erleben einen dramatischen Rückgang der Ressourcen, sagt er, weil die Beiträge der USA eingefroren wurden, aber auch weil viele andere Länder weniger geben. Wir haben also weniger Geld und viel mehr Menschen, denen wir in sehr komplizierten Situationen helfen müssen. Filippo Grandi ist für unser Gespräch aus Äthiopien zugeschaltet. Das Land hat über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen, vor allem aus dem Nachbarland Sudan, wo der brutale Krieg fast 14 Millionen Menschen vertrieben hat. Aber für die nach Äthiopien geflohenen Sudanesinnen und Sudanesen hat das Flüchtlingshilfswerk jetzt nur noch halb so viel Geld wie 2024. Zum Beispiel mussten wir alle Hilfen für Frauen, die in diesen Kriegen vergewaltigt worden sind, stoppen. Denn das Programm war größtenteils von den USA finanziert. Wir haben unterernährte Kinder, deren Behandlung in Krankenhäusern und Flüchtlingslagern auf ein Minimum reduziert werden muss, um schnell Platz zu haben für noch mehr unterernährte Kinder, die extreme Hilfe benötigen. Der Sudan ist laut dem neuen UNHCR-Bericht das Land mit der schlimmsten Vertreibungskrise weltweit. Hotspots sind auch Afghanistan mit mehr als 10 Millionen und die Ukraine mit fast 9 Millionen Vertriebenen. Zu ihnen zählt das Flüchtlingshilfswerk auch Menschen, die innerhalb ihrer Länder auf der Flucht sind. Und das sind die meisten. Die Zahl der Binnenvertriebenen ist laut dem Bericht um über 6 Millionen gestiegen. Die Zahl der Flüchtlinge, die ihre Länder verlassen mussten, ist dagegen mit knapp 43 Millionen relativ stabil geblieben. Und die große Mehrheit der Geflüchteten, das bestätigt der neue Bericht einmal mehr, lebt nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern es sind arme Länder wie Äthiopien, die 73% der Flüchtlinge weltweit aufnehmen.
Mais la perception, toujours.
Aber in den reichen Ländern, so Filippo Grandi, herrscht immer die Vorstellung, dass alle dorthin kommen wollen, dass es eine nicht zu bewältigende Invasion von Flüchtlingen gebe. Diese Wahrnehmung wurde sorgfältig gepflegt von gewissen Leuten des politischen Establishments, die damit Wahlen gewinnen. Die G7-Staaten, also die wichtigsten westlichen Industrieländer, werden laut einer aktuellen Analyse der Organisation Oxfam ihre Ausgaben für Entwicklungshilfe bis 2026 um voraussichtlich 28% kürzen. Abgesehen von moralischen Fragen seien diese politischen Entscheidungen auch im nationalen Eigeninteresse sehr kurzsichtig, meint UN-Flüchtlingshochkommissar Grandi. Denn fehlende Hilfe werde die Menschen letztlich in die Flucht Richtung Europa treiben. Europa ist von einem Krisengürtel umgeben, so Grandi. Wenn wir nun, wie es der Fall ist, die humanitäre Hilfe halbieren müssen, dann wird das zu Migrationsbewegungen führen. 250.000 Sudanesen sind derzeit in Libyen, weil sie im Sudan oder in den Nachbarländern keine Hilfe mehr bekommen konnten. Und wir wissen alle, nach Libyen zu gehen, bedeutet weiterzuziehen, nach Europa.
Und über das Thema hat NDR-Kollege Stefan Schlag gesprochen mit Chris Melzer. Er ist deutscher UNHCR-Sprecher. Und die erste Frage war, wo spielt sich derzeit die größte Flüchtlingskrise ab auf der Welt?
Ja, das sind zum einen so ein bisschen die Orte, die wir alle kennen, Syrien, Ukraine zum Beispiel, aber tatsächlich die größte Vertreibungskrise, die wir haben, das ist der Sudan, auch wenn das nicht so in unserem Augenmerk ist, aber dort sind 14,3 Millionen Menschen sind tatsächlich vertrieben worden. Allerdings der allergrößte Teil, mehr als 2/3 innerhalb des eigenen Landes, die anderen sind in den bitterarmen Nachbarstaaten, wie zum Beispiel den Tschad.
Wer kümmert sich in diesem Gebiet um die Menschen?
Das versuchen zum einen wir, UNHCR, natürlich auch mit unseren Partnern, wie zum Beispiel das Welternährungsprogramm und auch vielen NGOs. Das Problem ist, dass wir hoffnungslos unterfinanziert sind. Wir waren schon immer unterfinanziert, aber momentan ist die Krise besonders schlimm. Und deshalb kommen wir an viele Menschen leider einfach nicht dran. Trotzdem, auch mit Geld aus Deutschland können wir immerhin zehntausende Menschen doch immer noch versorgen. Aber das ist so der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.
Hinter dem Sudan folgen ja Ihrem Bericht zufolge dann Länder wie Afghanistan, die Ukraine. Wohin gehen diese Menschen?
Also weltweit, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, Sie haben die 122 Millionen genannt, 2/3 davon fliehen tatsächlich im eigenen Land, verlassen also Afghanistan, die Ukraine, Sudan, Syrien gar nicht. Die anderen sind zu fast 3/4 im direkten Nachbarland, also aus Afghanistan vor allen Dingen Iran und Pakistan, aus Syrien zum Beispiel vor allen Dingen Jordanien, Türkei und anderen Ländern. In der Regel bleiben die Flüchtlinge ganz dicht an ihrer Heimat, weil sie eben hoffen, so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückkehren zu können.
Nach Hause zurückkehren, und da sind wir bei Syrien. In Syrien haben sich die Verhältnisse verändert. Das Assad-Regime hat dort nicht mehr das Sagen. Ist das auch eine Geschichte, die Sie auch merken, dass gerade wieder mehr Menschen nach Syrien zurückkehren?
Ja, absolut. Seit dem Dezember, seit der Flucht von Assad sind mehr als 2 Millionen Menschen nach Syrien zurückgekehrt. Aber das sind eben vor allen Dingen Syrer, die in den direkten Nachbarländern waren, also eben Jordanien, Türkei, Libanon. Die stoßen dort aber trotzdem auf sehr, sehr fragile Verhältnisse. Deshalb brauchen auch diese Menschen Unterstützung und vor allen Dingen muss die Situation genau beobachtet werden.
Wenn wir nochmal auf Deutschland schauen, in Deutschland ist die Zahl der Suchenden zurückgegangen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge registrierte im vergangenen Jahr rund 251.000 Asylanträge, davon etwa 230.000 Erstanträge. Also zurückgehende Zahlen, woran liegt das?
Das hat ganz verschiedene Gründe. Vor allen Dingen merken wir, dass in ganz Europa die Zahlen runtergegangen sind. Das hat manchmal so simple Gründe wie das Wetter, dass man einfach nicht zum Beispiel über das Mittelmeer sicher gelangen kann, obwohl sicher ist es nie, aber dass es dann besonders gefährlich ist. Und das hat natürlich auch manchmal mit anderen Staaten zu tun, die zum Beispiel ihre Grenzen verstärkt haben. Aber der Hauptgrund ist in dem Moment, dass, wie gesagt, die Menschen eigentlich gar nicht nach Europa wollen, sondern weil sie eben zum Beispiel nach Syrien zurückkehren, weil sie in andere Länder zurückkehren, wirkt sich das dann eben auf die europäischen und damit eben auch auf die deutschen Zahlen aus.
Wenn wir das mal zusammenfassen, diese rund 122 Millionen Menschen, die vor Krieg und Verfolgung auf der Flucht sind, die Tendenz geht nach oben. Am besten wäre es, die Menschen könnten in ihren Heimatländern leben. Wie beurteilen Sie denn, wenn Sie jetzt mal auf die nächsten Jahre schauen, die Entwicklung? Werden das immer mehr Menschen, die ihre Heimatländer verlassen müssen?
Das ist sehr schwer zu beurteilen. Das ist wirklich deshalb sehr schwer, weil Flucht eben immer mit Chaos zu tun hat. Sowas ist ja nicht geplant. Wir haben im bisherigen Jahr, also wir sind jetzt im Juni, haben wir sogar bemerkt, dass die Zahlen um eine gute Million runtergegangen sind, vor allen Dingen auch durch Heimkehrer. Also das könnte eine gute Nachricht sein. Das Problem ist ein bisschen, dass die humanitäre Hilfe völlig unterfinanziert ist. Und dass deshalb einfach die Gefahr besteht, dass viele Menschen deshalb sich dann auf den weiteren Weg machen.
Sie haben es jetzt nochmal auch betont, dass Sie natürlich auch mehr Geld brauchen, um den Menschen zu helfen. Können Sie dann eine Zahl nennen, wie viel Ihnen fehlt?
Das ist so schwer zu sagen, aber wenn wir uns mal anschauen, die letzten 10 Jahre, 2015, und das war ja nun ein sehr zentrales Jahr, hatten wir auf der Erde so etwa 63, 64 Millionen Vertriebene. Jetzt sind wir bei 122 Millionen. Die Zahl hat sich also ziemlich genau verdoppelt innerhalb der 10 Jahre. Wir haben heute allerdings weniger Geld, als wir 2015 hatten, obwohl die Zahl sich verdoppelt hat und obwohl alles teurer geworden ist. Wir haben ein Budget angemeldet von 11 Milliarden Dollar und das ist nicht etwa, wenn Sie, wie gesagt, das durch 122 Millionen teilen, merken Sie, dass das nicht irgendwie für ein auskömmliches Leben ist, sondern wirklich nur für das Notwendigste. 11 Milliarden Dollar brauchen wir dringend. Was wir vermutlich bekommen, sind von den 11 wahrscheinlich 3 Millionen. Entschuldigung, ja, 3 Milliarden.
3 Milliarden, ne? Genau.
Sagt der deutsche UNHCR-Sprecher Chris Melzer.
Die ARD-Infonacht.
Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sind in Weimar zusammengekommen. Es geht, wie so oft für das Ressort, um die finanzielle Lage der Krankenhäuser im Land. Was muss getan werden, um die Klinikversorgung im Land zu verbessern? Dabei steht auch die Frage im Raum, welche Krankenhäuser künftig überleben werden und welche nicht. Die Bundesländer, aber auch die Krankenhausgesellschaft, die machen Druck, wollen endlich Antworten haben. Eine weitere wichtige Frage auf der Tagesordnung war das umstrittene begleitende Trinken ab 14 Jahren, wenn so junge Menschen Alkohol trinken im Beisein eines Elternteils. Auch ein umstrittenes Thema. Wolfgang Henschel.
Der Antrag, sich mit dem begleiteten Trinken zu befassen, kam von Mecklenburg-Vorpommern. Das Land verwies darauf, dass unter Jugendlichen das sogenannte Rauschtrinken, also der starke Alkoholkonsum, binnen kurzer Zeit zuletzt wieder zugenommen hat. Mit dem Verbot des begleiteten Trinkens sollte unter anderem der Einstieg in den Konsum verzögert werden. Der Antrag stieß bei der Konferenz auf breite Zustimmung. Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz Thüringens Ressortchefin Katharina Schenk.
Alle sind sich einig darin, dass natürlich der Alkoholmissbrauch und Alkohol als die landläufigste Droge, für die man sich sozusagen auch noch entschuldigen muss, wenn man sie sozusagen nicht bereit ist zu konsumieren, dass es insbesondere im Bereich von Kindern und Jugendlichen ein großes Problem ist.
In einem Beschluss fordern die Länder das Aus für das begleitete Trinken und sie bitten den Bund, das Jugendschutzgesetz entsprechend zu ändern. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sagte, sie sei hier im Austausch mit dem Bundesfamilienministerium.
Wir müssen mal an dieser Stelle kurz unterbrechen für eine Verkehrsmeldung. Hier ist der Verkehrsservice der ARD Infonacht. Achtung, Falschfahrer auf der A45 Hagen Richtung Gießen. In Höhe Lüdenscheid kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Und weiter geht's mit unserem Beitrag von Wolfgang Henschel zur Gesundheitsministerkonferenz in Weimar.
Und ich halte den Vorstoß, wie ihn jetzt die Gesundheitsministerinnen und Minister gemacht haben, für gut.
Warken kündigte zudem an, dass die von der Bundesregierung geplanten Soforthilfen für die Krankenhäuser in Höhe von 4 Milliarden Euro so schnell wie möglich ausgezahlt werden sollen. Begonnen werden könne damit aber erst, wenn der Bundeshaushalt 2025 beschlossen sei. Die Gelder könnten damit erst ab Herbst abfließen. Die Soforthilfen sollen den Krankenhäusern helfen, Kostensteigerungen auszugleichen. Darüber hinaus will die Bundesgesundheitsministerin nach eigenen Angaben den Haushaltsausschuss des Bundestages über den sogenannten Suthoff-Bericht zur umstrittenen Maskenbeschaffung während der Corona-Pandemie informieren. Arbeitsergebnisse des Berichtes lägen vor.
Und natürlich werden wir den Bericht, der jetzt noch offen ist, oder einen Teil des Berichts, der noch offen ist, jetzt nachholen, werden die Fragen, die da gestellt sind, beantworten.
Ein weiterer Punkt, mit dem sich die Gesundheitsminister befassten, war der Schutz vor Gewalttaten durch psychisch kranke Menschen. Dazu soll es nach dem Willen der Minister künftig auch einen Datenaustausch zwischen Behörden und zwischen den Bundesländern über solche Menschen geben. Zuletzt hatte eine offensichtlich psychisch kranke Frau in Hamburg 18 Menschen mit dem Messer teilweise lebensgefährlich verletzt. Über diese Frau habe sein Bundesland keine Informationen gehabt, so Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.
Das Problem ist ja, dass wir jetzt über Menschen reden, die noch nicht eine Straftat begangen haben. Und da so einen Generalverdacht zu machen, tut sich doch jeder Mensch, der darüber nachdenkt, richtigerweise sehr schwer. Und daran müssen wir arbeiten, auch die Innenminister und wir zusammen.
Ein Datenaustausch über solche Personen sei eine Gratwanderung, so Laumann. Er hoffe, dass bis Ende des Jahres hier Ergebnisse erzielt werden könnten.
Die Anzahl der Pflegebedürftigen in Deutschland hat sich seit 2014 auf 5,6 Millionen Menschen verdoppelt. Das zeigt der erste Report zur Pflegebedürftigkeit, den der für die Einstufung zuständige medizinische Dienst in Berlin vorgestellt hat. Anke Michel.
Allein 2024 hat der medizinische Dienst mehr als 3 Millionen Menschen begutachtet. Fast dreimal so viele wie vor 10 Jahren. Und die Tendenz ist bei den immer älter werdenden Menschen weiter steigend. Diese Begutachtung ist ein notwendiger Schritt, um Pflegeleistungen erhalten zu können. Verena Bentele ist Vorsitzende des Sozialverbandes VDK. Sie spricht damit aus Sicht der Betroffenen und ihren Angehörigen. Sie weiß, wie wichtig kompetente Hilfe ist, wenn jemand pflegebedürftig wird.
Gerade wenn Pflegebedürftigkeit eintritt, geht es ja darum, dass die Menschen schnell Unterstützung und Hilfe kriegen, damit sie sich im Dschungel der Pflegeleistungen zurechtfinden. Und es geht auch darum, dass eben wirklich schnell die Pflegebedürftigkeit festgestellt wird, damit eben auch die nötigen Hilfen eingeleitet werden können. Denn jede Form von Prävention, Rehabilitation, aber eben auch Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen, wie zum Beispiel das richtige Hilfsmittel zu besitzen, eine wohnfeldverbessernde Maßnahme eingeleitet zu bekommen, all das sind Themen, die eben den Alltag und das Leben der Menschen zu Hause extrem schnell verbessern können.
Bei den Erstbegutachtungen erhielten etwa 30% der Antragstellenden den leichtesten Pflegegrad 1. Den höchsten Pflegegrad 5 bekam nur 1%. Die meisten Menschen beantragten Pflegegeld, denn über 90% der Pflegebedürftigen leben zu Hause, versorgt von Angehörigen oder Bekannten. Verena Bentele fordert eine bessere Unterstützung.
Eine weitere zentrale Forderung für uns ist auch, dass die pflegenden Angehörigen mehr Unterstützung bekommen durch eine Lohnleistung, denn es müssen doch viele ihren Job reduzieren oder ganz aufgeben, um zu Hause die Pflege leisten zu können. Und auch da braucht es einfach bessere Strukturen in der alternden Gesellschaft, wo immer mehr Menschen pflegebedürftig sind. Gerade bei den jungen pflegebedürftigen Menschen ist natürlich wichtig und richtig, dass sie sehr schnell und gute Unterstützung bekommen. Aber auch da braucht es eben wirklich bessere Strukturen, insbesondere die Mütter, manchmal auch Väter geben ihren Job auf, reduzieren diesen. Die brauchen wirklich auch dringend eben eine Lohnersatzleistung dafür, dass sie die Pflege machen. Aber diese Familien brauchen auch wirklich dringend Informationen. Und da spielen natürlich die Gutachterinnen und Gutachter wiederum eine wichtige Rolle als die oft ersten Personen, die in den Pflegehaushalt kommen und den Familien Unterstützung anbieten können.
Die Vize-Vorstandsvorsitzende des medizinischen Dienstes, Carola Engler, pocht auf eine rasche finanzielle Stabilisierung der Pflegeversicherung. Noch schaffe der medizinische Dienst die vielen Gutachten. Das Prozedere müsste allerdings reformiert werden.
Pflegebegutachtung muss so weiterentwickelt werden, dass der medizinische Dienst entscheidet, ob er im konkreten Einzelfall einen Hausbesuch durchführt oder eine telefonische Begutachtung durchführt oder eine unterlagengestützte Begutachtung durchführt. Wichtig ist, Erstbegutachtung ist immer sinnvoll, im Hausbesuch zu fahren, weil das letztlich das ermöglicht, was wir auch fordern, nämlich das initiale Fallmanagement zu ermöglichen.
Sinnvoll wäre aus Sicht der Experten auch ein Online-Fragebogen, den Pflegebedürftige vorab ausfüllen sollten. Außerdem fordert der medizinische Dienst Einblick in die elektronische Patientenakte, um Zugang zur Krankengeschichte zu haben. Übergeordnetes Ziel sei eine Pflege, auf die sich die Menschen verlassen könnten. Medizinischer Dienst, Pflegekassen und regionale Pflegeberatungen sollten dafür besser vernetzt werden.
Arbeiter wählen SPD und sind in der Gewerkschaft. Das ist nicht mehr so. Es trifft längst nicht mehr zu. Bei der vergangenen Bundestagswahl haben Arbeiterinnen und Arbeiter auch zum Beispiel die AfD gewählt. Auch der gewerkschaftliche Organisationsgrad unter ihnen sinkt. Seit einigen Jahren versucht nun ein rechtsgerichteter Verein namens Zentrum in den Betrieben Fuß zu fassen und den DGB-Gewerkschaften das Wasser abzugraben. Bisher war Zentrum vor allem in Süddeutschland und in ostdeutschen Bundesländern aktiv. Mit Blick auf die Betriebsratswahlen im kommenden Jahr will sich Zentrum auch im Norden ausbreiten. Mit welchen Folgen? Das berichtet Sebastian Friedrich.
Eine Pressekonferenz in Hannover Mitte April.
In Hannover, in der Region, in Norddeutschland wird es ab sofort eine neue Gewerkschaft geben. Und diese Gewerkschaft heißt Zentrum. Sie wird die Altgewerkschaften über die Jahre hinweg die Mitglieder wegnehmen und die Mitgliedszahlen der alten Gewerkschaften werden sich halbieren.
Der Mann, der hier spricht, heißt Jens Keller. Er ist Mitglied des Personalrats beim kommunalen Abfallentsorger AH in Hannover. Gleichzeitig ist er Fraktionsvorsitzender der AfD im Stadtrat von Hannover. Und nun soll er Zentrum im Norden aufbauen. Neben ihm sitzt der Gründer des Vereins, Oliver Hilburger.
Es ist überall dasselbe Problem, dass die Gewerkschaften, die sogenannten Einheitsgewerkschaften, wie sie sich selber nennen, für sich in Anspruch nehmen oder glauben, dass sie für sich in Anspruch nehmen können, dass sie die Interessen der Arbeitnehmer vertreten.
Hilburger gründete Zentrum 2009 bei Mercedes-Werk in Stuttgart-Untertürkheim, nachdem er aus der christlichen Gewerkschaft Metall ausgeschlossen worden war. Grund war seine langjährige Aktivität bei einer Neonazi-Rockband. Auch heute gilt er als gut vernetzt in der rechten Szene. Hier spricht er 2018 bei Pegida in Dresden.
Wir werden täglich mehr und wir werden auch stärker im Widerstand. Im Widerstand auf der Straße, wie hier, im Widerstand in den Parlamenten und eben jetzt auch als Gewerkschaft und Betriebsräte in den Betrieben.
Zentrum hat sich in den vergangenen Jahren auch mit verschiedenen anderen rechtsradikalen Akteuren getroffen. Unter anderem mit dem Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer und mit der Identitären Bewegung. Selbst der AfD war Zentrum zeitweise zu rechts. 2021 setzte der Bundesvorstand Zentrum auf die Unvereinbarkeitsliste der Partei. 2022 opponierte der völkisch-nationalistische Flügel um Björn Höcke auf dem Bundesparteitag in Riesa dagegen. Zentrum sei Teil des Vorfelds und helfe dabei, die eigenen Positionen in der Gesellschaft zu verankern.
Ich sage Ja zu den Bloggern, ich sage Ja zu den Bürgerbewegungen, ich sage Ja zum Zentrum Automobile. Wir brauchen dieses Vorfeld. Ohne dieses Vorfeld sind wir nichts und werden nicht durchbrechen.
Im Gespräch mit Panorama 3 bestreiten Hilburger und Keller, dass Zentrum rechts steht. Jens Keller.
Ich definiere mich auch nicht als rechts. Keiner von uns. Und viele meiner Kollegen, die mich dann auch gewählt haben, die haben Migrationshintergrund und die sind Mitglieder auch in einer Partei. Sie hatten sie vorhin genannt, Mitglieder in der AfD und das werden jetzt Mitglieder im Zentrum.
Wie viele Mitglieder und Mandate im Betriebs- und Personalräten Zentrum tatsächlich hat, weiß man nicht. Früheren Recherchen zufolge hat Zentrum auf nicht mehr als 100 Betriebsräte Zugriff. Gemessen an zehntausenden Betriebsratsmandaten in Deutschland ist der Anteil gering. Zentrum nennt sich selbst eine alternative Gewerkschaft. Ob es sich tatsächlich um eine Gewerkschaft handelt, ist jedoch zweifelhaft, sagt Nicole Meyer-Ahuja, Professorin für Arbeitssoziologie an der Universität Göttingen. Der Grund? Zentrum sei nicht tariffähig.
Tariffähigkeit ist ein rechtliches Kriterium. Das hängt mit der Zahl der Mitglieder zusammen. Also man muss so viele Mitglieder haben, so feste Organisationsstrukturen, dass man in der Lage wäre, die Interessen der Mitglieder auch zu vertreten. Das ist bei Zentrum jedenfalls bisher nicht der Fall.
Für Meyer-Ahuja stellt sich außerdem die Frage, ob Zentrum die Interessen der Beschäftigten, vor allem im Konflikt gegenüber der Unternehmensseite, vertreten möchte. Denn erklärte Hauptgegner von Zentrum seien die DGB-Gewerkschaften. Nach Recherchen von Panorama 3 versucht Zentrum aktuell, in einem Werk der VW-Tochter Group Services in Isenbüttel um Mitglieder zu werben. Die Geschäftsleitung lehnt das ab. Dagegen hat Zentrum Klage eingereicht.
Und die ganze Recherche von Panorama 3 finden Sie in der ARD-Mediathek.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Kevin Poveska. Ulm hat sich das letzte Finalticket in den Playoffs der Basketball-Bundesliga gesichert. Im alles entscheidenden 5. Spiel der Halbfinalserie gegen Würzburg konnten sich die Ulmer zu Hause mit 91-84 durchsetzen. Stefan Kerstold.
Den Grundstein zum Erfolg setzte das Team von Coach Ty Harrelson bereits im ersten Viertel. 9-2 nach knapp 4 Minuten. Die Führung wurde zwischenzeitlich, auch wegen der sehr guten Dreierquote, auf 13 Punkte ausgebaut. Mit 50-43 ging es in die Pause. Der zweite Durchgang begann sehr zerfahren mit einigen Fehlwürfen auf beiden Seiten. Die Würzburger leisteten sich nach nicht einmal 90 Sekunden bereits 4 Teamfouls. Spielstand zu Beginn der letzten 10 Minuten 66-58. Nach einem 9-0 Lauf der Baskets kam dann sogar noch einmal Spannung auf, doch die Ulmer siegten am Ende verdient mit 91-84.
Im Finale wartet nun München als Gegner. Wer darf bei der Europameisterschaft der Fußballerinnen Deutschland repräsentieren und wer nicht? Bundestrainer Christian Wück hat die 23 Spielerinnen vorgestellt, die er mit zum Turnier in die Schweiz nehmen wird. Für uns hat Martina Knief die Kadervorstellung in Rust verfolgt. An sie ging die Frage, was das für ein Kader ist, den der Bundestrainer da zusammengestellt hat für die EM.
Es ist ein Kader ohne große Überraschungen, wie ich finde, aber eine sehr, sehr gute Mischung zwischen sehr erfahrenen Spielerinnen. Die älteste ist Torhüterin Ann-Kathrin Berger, die mit den meisten Länderspielen Sarah Däbritz und vielen jungen Akteurinnen. 7 sind dabei, die erstmals ein großes Turnier für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft spielen werden. Das Durchschnittsalter 25,6 Jahre. Franziska Kett von Bayern München sei da zu nennen. Eine, die sich kurz vor der Nominierung ebenso ins Rampenlicht gespielt hat wie Lotta Wamser von Eintracht Frankfurt. Und mit dieser Mischung und einer sehr hohen Qualität, wie es Bundestrainer Christian Wück ausdrückte, geht das Team jetzt in die Vorbereitung und dann in die Europameisterschaft in die Schweiz, die mit dem Spiel für die deutsche Mannschaft gegen Polen dann starten wird.
Das Ziel für die deutschen Fußballerinnen ist der Titel. Deutschland ist bei den Frauen Rekordeuropameister. Der letzte EM-Titel liegt aber schon 12 Jahre zurück. Und beim Thema Titel sind wir auch bei der deutschen U21-Nationalmannschaft der Männer richtig. Und die sind auch direkt gut auf Kurs bei der Europameisterschaft. Im Auftaktspiel konnte sich die DFB-Auswahl mit 3-0 gegen Slowenien durchsetzen. Alle 3 Tore erzielte Stürmer Nick Woltemade. Nächster Gegner für die deutsche U21 ist am Sonntag die tschechische Auswahl. Bundesligist VfL Wolfsburg hat nach wochenlanger Suche einen neuen Cheftrainer gefunden. Der Niederländer Paul Simones wird in der kommenden Spielzeit die Geschicke an der Seitenlinie leiten. Der 40-Jährige war zuletzt in der ersten niederländischen Liga bei den Go Ahead Eagles unter Vertrag. Es war seine erste Rolle als Cheftrainer im Profifußball. Mit den Eagles konnte Simones dabei direkt den niederländischen Pokalwettbewerb gewinnen. Beim Tennis laufen in dieser Woche die ersten beiden Rasenturniere in dieser Saison. Eins davon in Stuttgart. Und dort ist auch die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev mit dabei. Lena Bergmann fasst den Tag zusammen.
In seinem ersten Spiel auf Rasen in diesem Jahr zeigte Alexander Zverev zwar noch keine Glanzleistung. Gegen den Franzosen Corentin Moutet gelang ihm in Satz 1 jedoch das frühe Break und der anschließende Satzgewinn. Im zweiten Durchgang jedoch verlor der Hamburger an Rhythmus, rettete sich gerade noch in den Tiebreak. Dort zeigte der Weltranglisten-Dritte dann seine Klasse. Nach 1:51 verwandelte Zverev seinen zweiten Matchball zum 6:2, 7:6. Mit Justin Engel zieht außerdem eine deutsche Nachwuchshoffnung ins Viertelfinale von Stuttgart ein. Der 17-jährige Nürnberger gewann glatt in 2 Sätzen gegen den US-Amerikaner Alex Mickelson und krönte sich auch noch zum jüngsten Viertelfinalisten in der Geschichte des Turniers am Weißen Hof.
Für Justin Engel geht es heute im Viertelfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime weiter. Alexander Zverev trifft auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima.
Das war der Sport mit Kevin Poveska.
Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Olaf Knapp. Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Indien gehen die Ermittlungen zur genauen Anzahl der Todesopfer weiter. Nach jüngsten Angaben der Polizei sind mindestens 240 Menschen ums Leben gekommen. Aus der Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
Nach Behördenangaben sollen DNA-Abgleiche endgültige Sicherheit verschaffen. Die Bergung der Leichen sei so gut wie abgeschlossen, sagte der indische Innenminister Shah. Dass von den 242 Insassen der Unglücksmaschine einer überlebt habe, sei eine gute Nachricht. Alle übrigen Passagiere und Crewmitglieder kamen ums Leben. Das bestätigte die Fluggesellschaft Air India. Wie viele Menschen am Boden ihr Leben verloren haben, ist weiterhin unklar. Das Flugzeug hatte kurz nach dem Start vom Flughafen in Ahmedabad im Westen Indiens an Höhe verloren und war in ein Gebäude gestürzt.
Israel steht einem Medienbericht zufolge kurz vor einem erneuten Angriff auf den Iran. Wie das Wall Street Journal schreibt, könnte der Militärschlag bereits am Sonntag erfolgen, falls der Iran bei den Verhandlungen über sein Atomprogramm nicht einlenkt und die Produktion von spaltbarem Material stoppt. Das Blatt beruft sich auf amerikanische und israelische Regierungsmitarbeiter. Im Gazakrieg wächst derweil der Druck auf Israel für ein Ende der Kämpfe. Die UN-Generalversammlung in New York stimmte für einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand. Im Zusammenhang mit den jüngsten Protesten in den USA hat es einen Zwischenfall bei einer Pressekonferenz von Heimatschutzministerin Noem gegeben. Dabei ist der demokratische US-Senator Padilla aus Kalifornien gewaltsam abgeführt worden. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie er von Beamten zu Boden gedrückt und in Handschellen gelegt wird. Der Politiker aus Kalifornien hatte die Ministerin von den Republikanern unterbrochen, als diese sich zu den Protesten in Los Angeles äußerte. Die EU führt zusätzliche Zölle auf Dünger und Nahrungsmittel aus Russland und Belarus ein. Das haben die Justizminister der Mitgliedsländer beschlossen. Vorher hatte auch schon das Europaparlament zugestimmt. Die Zusatzzölle sollen ab Juli gelten und schrittweise steigen. Ziel ist es, dass Russland weniger Geld über seine Exporte einnimmt und dadurch die Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine erschwert wird. Die EU importiert derzeit noch große Mengen Düngemittel von dort. Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht ist es überall klar bei Werten zwischen 16 und 9 Grad. Am Tage viel Sonne. Im Süden und Westen 27 bis 34 Grad. Im Norden und Osten 20 bis 24 Grad. Auch am Sonnabend sonnig, später im Westen einzelne Schauer und Gewitter bei 28 bis 35 Grad. Und am Sonntag ganz im Osten sonnig, ansonsten wechselhaft mit kräftigen Schauern und Gewittern bei bis zu 32 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, es ist ein Falschfahrer immer noch auf der A45 Hagen Richtung Gießen. Zwischen Lüdenscheid und Meinerzhagen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. A1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Die A93 Rosenheim Richtung Kiefersfelden ist zwischen Dreieck Inntal und Reichenhardt gesperrt. Und die A94 München Richtung Passau ist zwischen Kreuz München Ost und Parsdorf nach einem Unfall gesperrt.
Die ARD-Infonacht
mit Milad Kupay. Und auf einmal kam der Winter. Südafrika ist in diesen Tagen von einem heftigen Wintereinbruch überrascht worden. Heftige Stürme, sintflutartige Regenfälle, auch Schnee und eisige Temperaturen. Das alles hat das Land teilweise lahmgelegt. Auf den Straßen gab es viele Unfälle, Überschwemmungen haben mehreren Menschen das Leben gekostet und jetzt ist das Unwetter vorbei. Die Schäden werden erfasst, die Aufräumarbeiten gehen los. Stefan Überbach mit Eindrücken aus Südafrika.
Einen derart heftigen Wintereinbruch hat Südafrika schon lange nicht mehr erlebt. Seit Anfang der Woche sorgen starke Stürme, sintflutartige Regenfälle und eisige Temperaturen in weiten Teilen des Landes für Chaos. Straßen, Brücken und Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. Besonders betroffen ist die Küstenprovinz Eastern Cape. Hier kamen bei Verkehrsunfällen und Überschwemmungen zahlreiche Menschen ums Leben. In der Nähe der Stadt Mthatha starben mehrere Bewohner eines Armenviertels, das von einer Hochwasserwelle überflutet wurde. Diese Frau ist gerade noch so davongekommen. Wir haben alles verloren. Wir hatten geschlafen und das Wasser kam so schnell. Die meisten unserer Nachbarn sind tot. Die Wassermassen rissen auch einen Schulbus mit, der versucht hatte, eine Brücke zu überqueren, die bereits überflutet war. Drei Kinder konnten sich an Bäume klammern und gerettet werden. Mindestens 8 sind ertrunken. Auch der Busfahrer ist tot. Hunderte Menschen aus der Gegend wurden in Notunterkünften einquartiert. Ali Sablai, Sprecher der Hilfsorganisation Gift of the Givers, weiß aus Erfahrung, dass die Betroffenen oft traumatisiert sind. Er sagte dem Nachrichtenkanal Newsroom Afrika:
When the water subsides, some of them will go back to their home.
Wenn das Wasser zurückgeht, stehen viele da ohne ein Dach über dem Kopf, weil die Fluten einfach alles weggespült haben. Unsere Teams leisten gerade humanitäre Hilfe, die dringend gebraucht wird. Es kommen Leute, die klatschnass sind. Wir versorgen sie mit Decken und Kleidung, mit Essen und heißem Wasser. Und es regnet und schneit immer noch. Das heißt, dieser Einsatz wird nicht in 1 oder 2 Tagen vorbei sein, sondern Wochen dauern. Viele Haushalte in Südafrika sind nur unzureichend gegen extreme Wetterverhältnisse geschützt. Vor allem auf dem Land und in den armen Vierteln, wo die Menschen in einfachsten Unterkünften leben, in Wellblechhütten oder selbstgebauten Holzverschlägen. Oft ohne Strom, ohne Heizung, ohne Wasser. Viele versuchen, sich an Kerzen, Gasbrennern oder Ölkochern aufzuwärmen, was immer wieder zu Bränden führt. Tsimasa Mvesu, die Sprecherin der Katastrophenschutzbehörde, ruft zu mehr Achtsamkeit auf.
It's very important for our residents to remember that.
Es ist sehr wichtig, dass die Bürger daran denken, nur dann Feuer zu machen, wenn es wirklich sicher ist, damit kein Menschenleben in Gefahr gerät. Wir werden unsere Aufklärungsarbeit intensivieren. In verschiedenen Regionen des Landes ist der Strom ausgefallen. Hunderttausende Menschen sitzen im Dunkeln. Der staatliche Energieversorger Eskom versucht, die Schäden schnell zu reparieren. Aber das ist nicht einfach, sagt Konzernsprecher Sama Pondwana.
We had heavy winds, we had snow.
Wir hatten Stürme, wir hatten Schnee, Masten sind umgestürzt, Schaltkästen sind eingefroren. Wir gehen jetzt zuerst in die Gebiete, in denen es sicher ist, wo man auch hinkommt und fangen da mit unseren Arbeiten an. Aber es gibt noch viele Kunden, die keinen Strom haben.
We still have that number of customers who are still sitting without power.
Der südafrikanische Wetterdienst warnt auch für die nächsten Tage vor neuen Niederschlägen und kalten Temperaturen, die vor allem nachts deutlich unter den sonst üblichen Durchschnittswerten liegen. Aber Besserung ist bereits in Sicht. Ab dem Wochenende soll es allmählich wieder wärmer werden.
Wirtschaft.
Bei der Suche nach der nächsten Urlaubsregion kann es sich lohnen, auf die Wechselkurse zu achten, denn seit Jahresbeginn hat der Euro deutlich an Stärke gewonnen, vor allem gegenüber dem Dollar. Mit welchen Auswirkungen, darüber berichtet Bianca von der Au.
Seit Jahresbeginn ist der Euro gegenüber dem Dollar stärker geworden. Bekam man Anfang des Jahres 1,04 Dollar für einen Euro, bekommt man jetzt 1,14 Dollar, also 10 Dollar Cent mehr. Es sei aber weniger der starke Euro als vielmehr ein schwacher Dollar. Und das hänge mit der amerikanischen Politik zusammen, so Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank. Viele Anleger entziehen derzeit Amerika und damit auch dem Dollar das Vertrauen. Mit Blick auf den Wechselkurs Euro-Dollar relativiert der Experte.
Der Euro hat mit dieser Bewegung der letzten Monate zu einem Großteil auch Verluste aus dem Herbst des vergangenen Jahres wieder ausgeglichen. Also praktisch im Herbst des vergangenen Jahres haben wir eine deutliche Euro-Schwäche gesehen. Die hat uns ja immerhin zum Jahres Kurswechsel fast bis auf die Parität geführt.
Sprich, Dollar und Euro waren nahezu gleich viel wert. Aus Sicht des Devisenexperten macht es keinen Sinn, kurzfristige Bewegungen am Devisenmarkt bei der Urlaubsplanung zu berücksichtigen. Auf lange Sicht könne es sich aber schon rechnen.
Also wenn jetzt der Euro beispielsweise über mehrere Monate oder Jahre gegenüber einer Währung zulegt, dann kann man halt durchaus den Wechselkurs und seine Entscheidungen mit einfließen lassen. Also zum Beispiel sei ja nur daran erinnert, dass Japan durchaus jetzt einen Boom im Tourismus erlebt, weil die japanische Währung in den letzten Jahren sehr hart abgewertet hat.
Mit Blick auf den Euro-Dollar-Wechselkurs sind aktuell vor allem Reisen in die USA günstiger geworden. Aber auch bei anderen Fernreisezielen, in Asien etwa, lohne sich der Blick auf den Wechselkurs, meint Sven Liebert vom Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft.
Also aus Verbraucherperspektive macht es absolut Sinn, sich einmal den Wechselkurs vorher anzuschauen und zu überlegen, ob da nicht ein bisschen mehr Urlaub möglich ist für weniger Geld.
Als Beispiele nennt der Reiseexperte südostasiatische Länder wie Thailand, aber auch Südafrika. Auch wenn die Flüge dorthin teurer seien, seien die Kosten vor Ort geringer, auch dank eines starken Euro. Dass aber eine schwache Währung den Urlaub am Ende nicht unbedingt billiger macht, zeigt das Beispiel Türkei. Das hänge mit der wahnsinnig hohen Inflation zusammen, so Devisenexperte Pfister von der Commerzbank.
In der Türkei hat das aber beispielsweise zur Folge, dass die türkische Lira inflationsbereinigt in den letzten 2 Jahren sogar deutlich aufgewertet hat. Das heißt, für deutsche Touristen ist der Urlaub tatsächlich teurer geworden.
Zwar hat die türkische Lira extrem an Wert verloren, gleichzeitig ist die Inflation im Land aber so stark gestiegen, dass die Teuerungsrate den günstigen Wechselkurs quasi aufhebt. Trotz aller Währungseffekte in manchen Regionen bleibt Europa als Reiseziel der Deutschen an der Spitze, so Reiseexperte Liebert.
Die Deutschen sind natürlich absolute Mittelmeerstürmer, muss man sagen. Also die Deutschen haben wirklich Lust auf einen guten Sommerurlaub im Mittelmeerbereich. Also Europa boomt.
Hier fallen seit Einführung der Gemeinschaftswährung Euro die Wechselkurseffekte jedoch völlig weg. Anders als zu Zeiten italienischer Lira und spanischer Peseten. Damals war Reisen für deutsche Urlauber noch richtig günstig.
Kloster Eberbach und seine Bedeutung für den Weinbau ist sehr groß für die Region Hessen. Das Kulturdenkmal und die hessischen Staatsweingüter sind untrennbar miteinander verbunden. Und nun werden die Stiftung Kloster Eberbach und das Weingut unter einer gemeinsamen Dachmarke neu ausgerichtet. Birgitta Söhling über die Neuausrichtung der Staatsweingüter in Hessen.
Der Rheingau, ein Rebenmeer. Die Steinbergkellerei der Staatsweingüter fügt sich in die Landschaft. Ein gläserner Pavillon mit großer Terrasse grenzt gleich an den Lieblingsweinberg der Mönche, den Steinberg. Hier soll sich einiges ändern, wie die gut 100 Mitarbeiter gestern in einer Betriebsversammlung erfahren haben. Landwirtschaftsminister Ingmar Jung.
Staatsweingut und Kloster müssen näher zusammenrücken. Sie müssen eine gemeinsame Markenkommunikation machen. Das Weingut soll ein Stück weit auch wieder Flaggschiff der Region sein, soll Heimat für den gesamten Rheingau-Weinbau werden, ausdrücklich auch für andere Winzerinnen und Winzer.
Bei einem Umsatz von 12,5 Millionen Euro wirft das landeseigene Weingut seit Jahren allenfalls magere Gewinne ab, zuletzt zunehmend Verluste, trotz hochmoderner Kellertechnik und bester Weinbergslagen, erklärt Minister Jung, der ja aus einer Winzerfamilie im Rheingau stammt.
Wir haben einen ausgezeichneten Lagenschatz, wie es ganz wenige Weingüter haben. Und das müssen wir wieder von der Spitze definieren und wollen letztlich Spitzenlagen, Spitzenweine.
Schon die Mönche haben ihre besten Fässer im Kabinettkeller gelagert. Kloster Eberbach steht für Weine von Weltruf. Wer die ehemalige Zisterzienserabtei im Rheingau besucht, staunt darüber, wie gut diese riesige mittelalterliche Klosteranlage erhalten ist. Für den laufenden Unterhalt ist eine Klosterstiftung verantwortlich. Dass man sie vor Jahren strukturell vom Weingut getrennt hat, erweist sich im Nachhinein als Fehler. Denn es hat zu Spannungen und Reibungsverlusten geführt. Künftig sollen Klosterstiftungen und Staatsweingüter unter der Dachmarke Kloster Eberbach enger miteinander verzahnt werden und etwa in der Buchhaltung, im Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten. Ingmar Jung.
Denn jeder, der den Ort kennt, weiß, dieses Weingut ist ohne das Kloster nicht denkbar und das Kloster ist ohne die Weinhistorie nicht denkbar.
Das Weingut rentabel zu machen, eine echte Herausforderung, denn die Branche steckt in einer tiefen Krise. Stichwort Klimawandel, Stichwort Absatzeinbrüche. Insider bemängeln, dass die Staatsweingüter zuletzt zu sehr auf den Lebensmitteleinzelhandel gesetzt haben, ordentliche Qualität in der breiten Masse geliefert, dadurch aber auch zu einem Bauchladen geworden sein. Peter Seifert, Präsident des Rheingauer Weinbauverbands, findet die Strategie richtig, sich stärker auf das Premiumsegment auszurichten.
Unsere Produktionsbedingungen in Deutschland, Mindestlohn etc. sind einfach zu schwierig, um preiswerte Weine zu erzeugen. Und deshalb ist der Schritt, den man jetzt tut und sagt, wir wollen wieder Weine erzeugen, die eben in der höheren Qualitätsklasse sind, der richtige Weg.
Nun geht es auch darum zu prüfen, welche Flächen unrentabel sind und manche zumindest zeitweise stillzulegen, sagt der Landwirtschaftsminister. Der langjährige Geschäftsführer Dieter Greiner, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft, verlässt den Betrieb.
Herr Greiner hat ausdrücklich gesagt, dass er dem nicht im Weg steht, sondern das Konzept auch inhaltlich mitträgt, das auch nachvollziehen kann. Und nicht nur dafür, sondern auch für die Arbeit in den letzten 25 Jahren sind wir ihm außerordentlich dankbar.
Ein Beirat aus Experten soll nun einen Nachfolger suchen, der wahrscheinlich schon im Juni der Öffentlichkeit vorgestellt werden und im nächsten Jahr seine Arbeit aufnehmen soll.
Die ARD-Infonacht.
3 Tage nach dem Amoklauf in Graz haben die Ermittler weiter keinen Hinweis auf ein Motiv. Nur einige neue Details zum Tathergang hat die Polizei bekannt gegeben. Unter anderem, dass der Täter ein Headset trug während der Tat und leidenschaftlich gern Ego-Shooter spielte. Die Tat, die 10 Opfer das Leben kostete, hat er laut den Ermittlungen minutiös geplant. Silke Hane.
Die Ermittler von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt legten ersten Erkenntnisse vor. Mit Blick auf die Beweggründe des Täters sind die noch dünn. Trotz eines Abschiedsbriefs und Videos, die bei einer Hausdurchsuchung gefunden wurden, führt Michael Lohnegger vom Landeskriminalamt Steiermark aus.
Es war eine an die Familie gerichtete Entschuldigung für die Tat und ein allgemeines Danke. Es geht in keine Richtung, wo man sagen könnte, man hätte einen Anhaltspunkt für ein Motiv.
Ähnlich ergebnislos sind bisher Befragungen seines Umfelds geblieben. Zum Beispiel hat der 21-jährige Täter, soweit bekannt, wohl keinen Unmut oder Ärger über seine ehemalige Schule geäußert. 9 von 10 Opfern, allesamt Jugendliche, kannte er wohl nicht näher.
Allerdings eine der ermordeten Lehrerinnen kannte er persönlich aus dem Unterricht. Inwieweit dieses Kennverhältnis eine Rolle gespielt hat, ist derzeit allerdings noch unbekannt.
Mehr Klarheit gibt es inzwischen über den Tathergang. Laut der Polizei hatte der Täter die Schule am Dienstag gegen 9:45 betreten und sich in einer Schultoilette auf seine Tat vorbereitet. Dafür hatte er sich zu Hause einen genauen Plan zurechtgelegt. Aus dem Umfeld des jungen Mannes haben sich inzwischen Zeugen proaktiv bei der Polizei gemeldet. Die bisherigen Befragungen hätten insgesamt ergeben, dass der Täter eine sehr introvertierte Person gewesen sei.
Er lebte extrem zurückgezogen, war nicht gewillt, an Unternehmungen im normalen, im Leben draußen in der realen Welt teilzunehmen. Lieber war es ihm, dass er sich auf den virtuellen Raum zurückgezogen hat. Wir haben festgestellt, dass seine große Leidenschaft die Teilnahme an sogenannten Online-Ego-Shooting-Spielen war.
Bei der Tat trug er ein Headset. Ob er darüber mit jemandem in Kontakt stand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es wird also nach potenziellen Mitwissern und Unterstützern gesucht. Einen weiteren Fokus der Ermittlungen stellen die Waffen dar. Eine abgesägte Schrotflinte und eine Pistole. Beide hatte der Täter erst kürzlich bei unterschiedlichen Waffenhändlern gekauft. Legal. Wie er an das nötige psychologische Gutachten für die Pistole gekommen ist, wird noch ermittelt. Die Tat hat eine Diskussion ums vergleichsweise liberale Waffenrecht in Österreich ausgelöst. Die Regierung ist sich dessen bewusst, will aber erst Entscheidungen treffen, wenn alle Ermittlungsergebnisse vorliegen. Für die Überlebenden geht unterdessen die schmerzhafte Verarbeitung des Erlebten weiter. Die 11 Verletzten immerhin sind inzwischen alle außer Lebensgefahr. Sie werden nun abgeschirmt, beschreibt der ärztliche Direktor des Unfallkrankenhauses Steiermark, Christian Kammerlander.
Sie können sich natürlich vorstellen, dass diese unfassbare psychische Belastung natürlich jetzt voll durchschlägt. Wir werden diese Patientinnen und Patienten auch gemeinsam in einem Bereich entsprechend zusammenlegen. Wir geben ihnen natürlich auch die Möglichkeit, hier gemeinsam diese unfassbare Situation aufzuarbeiten.
Und auch so viel haben die Ermittlungen ergeben. Die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler haben sich während des Amoklaufs richtig verhalten. Klassenräume seien versperrt und verbarrikadiert worden. Und selbst nach der Bluttat hat das Schulpersonal geholfen, die Opfer zu identifizieren.
Die Amok-Tat an einer Schule in Graz in Österreich löst natürlich auch Sorgen aus bei Eltern und Angehörigen von Schülern. So eine Tat, wie sicher sind eigentlich unsere Schulen? Das ist natürlich eine Frage, die nach solch einer Tat aufkommt. Und wie gut sind sie auf solche Gefahrenlagen vorbereitet? In Mitteldeutschland hat sich MDR-Reporterin Sarah Böttcher umgehört.
Auf Social Media kursieren Videos. Zu sehen eine Wiese, dahinter das weiße Schulgebäude. Schüsse fallen. Der Amoklauf in Graz macht viele Menschen traurig und betroffen. Auch Tim Reukauf vom Thüringer Lehrerverband. Ihn erinnert Graz sofort an den Amoklauf in Erfurt im Jahr 2002. Damals hätten die Schulen viele Lehren gezogen.
Damals war es ja so, dass selbst die Polizei festgestellt hat, es war alles recht chaotisch und irgendwie wusste keiner, wer jetzt für was zuständig ist. Und damals sind ja die Schülerinnen und Schüler auch auf die Straße gegangen für beispielsweise kleinere Klassen, damit eben sowas auffällt, wenn vielleicht ein Schüler auf eine schiefe Bahn gerät. Das ist eigentlich genau das, was in den letzten Jahren alles nicht passiert. Die Klassen werden immer voller, die Lehrkräfte sind immer gestresster.
Deshalb fordert Reukauf an jeder Schule multiprofessionelle Teams, also Schulsozialarbeiterinnen oder Schulpsychologen. Doch im Falle eines Amoklaufs seien manche Schulen auch einfach räumlich nicht gut ausgestattet.
Ich kann Ihnen in Thüringen Schulen berichten, da gibt es nicht mal irgendwie Klassenzimmertüren, die ich überhaupt normal zuschließen kann. Bedeutet also, wenn da natürlich die Durchsage kommt, dass wir einen Amokläufer in der Schule haben, dann stehe ich irgendwie als Lehrkraft da und denke so, ja, ich bin hier gerade in Raum 23, den ich weder zuschließen kann noch irgendwas. Also es steht und fällt schon alleine mit Türen, die ich im Notfall verbarrikadieren kann.
Auch René Michel fordert beim Thema Sicherheit klare Vorgaben vom Kultusministerium. Er ist Lehrer an einer Oberschule in Sachsen und Sprecher des Sächsischen Lehrerverbands.
Das heißt, Sicherheitstechnik muss durch die Schulträger für alle Schulen auch zur Verfügung gestellt werden. Es gibt quasi nicht das so als Vorgabe, dass jetzt jede Schule beispielsweise so einen Amok-Alarm quasi hat. Also es gibt auch Schulen, da ist das nicht der Fall. Da müssen die Kolleginnen und Kollegen mit dem eigenen Telefon quasi ins Klassenzimmer gehen. Denn es ist natürlich auch dann ganz schwer, die Polizei zu informieren, wenn man selber jetzt erstmal bis zum Sekretariat laufen müsste, um das nächste Telefon quasi anzusteuern.
Michel erklärt, an seiner Schule gäbe es in jedem Klassenraum einen Amok-Alarmknopf mit direkter Meldung ans Sekretariat und die Polizei. Doch auch der Sächsische Lehrerverband fordert mehr Schulpsychologen, um auffällige Schüler früh zu erkennen, etwa Mobbingopfer. Clemens Arndt vom Landesamt für Schule und Bildung in Sachsen sagt dazu:
Das würden wir uns auch wünschen. Wir sind aber inzwischen froh, dass wir in den letzten Jahren tatsächlich die Anzahl der Schulpsychologen im Freistaat Sachsen schon erheblich erhöhen konnten, sodass wir schon in der Lage sind, relativ zeitnah zu reagieren. Dennoch ist natürlich die Idee, an jeder Schule jemanden zu haben, sehr charmant, dennoch aber auch personell fast gar nicht umzusetzen.
Die beiden Lehrer betonen, dass es jetzt erstmal wichtig sei, mögliche Ängste der Schülerinnen und Schüler aufzugreifen, indem man ihnen zum Beispiel erklärt, dass ein Amoklauf im besten Fall sehr selten passiert.
Kultur. Museen gelten als Orte der Bildung, der Kultur und des Dialogs. Doch seit einiger Zeit stehen sie zunehmend im Zentrum heftiger politischer Auseinandersetzungen. Museumsdirektoren berichten von Eingriffen in ihre Arbeit, von Druck und sogar von Angst vor Repressalien. Jonas Kühlberg berichtet.
Das Bauhaus, eine der einflussreichsten Architektur- und Designschulen der Geschichte. Doch für AfD-Politiker wie Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt ist das Bauhaus ein Irrweg der Moderne. Im Magdeburger Parlament sagte er im vergangenen Jahr:
Leitidee des Bauhauses war der Bruch mit allen existierenden Bautraditionen, die Abwendung vom Handwerk, die industrielle Fertigung von Bauteilen und damit verbunden das sogenannte modularisierte Bauen, also die Zusammensetzung von Häusern aus Fertigteilen.
Die AfD wolle eine, so wörtlich, kritische Auseinandersetzung vorantreiben. Ein kalkulierter Eklat. Vor einem Monat legte die AfD nach, wollte unter anderem mit einem sogenannten Stolzpass einen, Zitat, bejahenden, unbelasteten Umgang mit der deutschen Geschichte etablieren oder gar Schulfahrten zu Gedenkstätten streichen, die an den Naziterror erinnern. Für Philipp Oswald, ehemaliger Direktor der Stiftung Bauhaus Dessau, sind politische Angriffe auf Museen und Gedenkorte nichts Neues. Er sagte im vergangenen Jahr bei NDR Kultur:
Ich glaube, diese Idee der AfD, sozusagen eine
deutsche Kultur formulieren zu können und das irgendwie festzuschreiben und alles, was undeutsch ist, sozusagen zu verbannen, das ist natürlich eine gruselige Vorstellung. Also es ist ein völlig künstliches Konstrukt.
Wiebke Arndt ist Präsidentin des Deutschen Museumsbundes. Sie beobachtet Entwicklungen wie diese mit Sorge und setzt sie in einen größeren Zusammenhang.
Wenn wir nach Polen, Ungarn, die Slowakei, Georgien, Italien oder jetzt jüngst in die USA schauen, dann wird etwas sehr deutlich, nämlich wenn Demokratie unter Druck gerät, wenn Regierende autoritär regieren, dann greifen sie die Medien an, sie greifen die Wissenschaft an und die Museen.
Auch in Deutschland nehmen die Angriffe zu, sagt Wiebke Arndt. Politische Entscheidungsträger würden inhaltlich in Texttafeln eingreifen oder sich wünschen, dass Exponate entfernt werden. Viele Museen fühlten sich alleingelassen. So schildert es Wiebke Arndt nach den Erfahrungen bei einer kürzlich abgehaltenen Tagung in Chemnitz. Doch konkrete Fälle will die Leiterin des Museumsbundes lieber nicht ansprechen. Denn
die Sorge vor Repressalien, die ist tatsächlich groß. Wir hatten jetzt die erste Jahrestagung, wo wir wirklich Schwierigkeiten hatten, Referenten zu finden. Das hatten wir in dieser Form noch nie. Also dass tatsächlich viele Kolleginnen und Kollegen nicht namentlich mit ihren Problemen genannt werden möchten, weil sie Angst haben vor Repressalien.
Aber es gehe nicht nur um die Angriffe auf Museen von rechts. 2022 schmissen im Potsdamer Museum Barberini Aktivisten der letzten Generation Kartoffelbrei auf ein Bild von Monet. Auf der Jahrestagung im Mai berichtete Verena Daub, Koordinatorin für Museumssicherheit am Barberini, von ihren Erfahrungen.
Vandalismus ist etwas mutwillig zu zerstören. Meiner Meinung nach gehört Stören auch zu zerstören. Und das betrifft ja nicht nur Schäden an Kunst, sondern auch an Hausfassaden, an den Toiletten, Gästebücher, die bekritzelt werden, Führungen, die gestört werden, Veranstaltungen, die gestört werden.
Wiebke Arndt ruft die Museen deshalb dazu auf, sich zu wehren. Die Ausstellungsarbeit ist durch die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit geschützt. Und auch an die Politik richtet die Museumsbundpräsidentin einen dringenden Appell.
Stärkt der Kultur, stärkt den Museen den Rücken und schwächt sie nicht noch, sondern stellt euch schützend vor die Kulturinstitutionen und ihnen jetzt nicht noch durch Finanzkürzungen das Leben extra schwer zu machen.
Heißt es im Beitrag von Jonas Kühlberg.
Standpunkte.
SPD-Chef Klingbeil und Verteidigungsminister Pistorius haben sich von dem außenpolitischen Grundsatzpapier prominenter Sozialdemokraten abgegrenzt. Der frühere Fraktionschef Mützenich, der Außenpolitiker Stegner und andere SPD-Mitglieder hatten die höheren Ausgaben für Verteidigung und die Aufrüstungspläne kritisiert und verlangten, mit Russland das Gespräch zu suchen. Unser Gastautor ist der Fokus-Kolumnist und Buchautor Jan Fleischhauer. Er sagt, das sogenannte Manifest offenbart grundlegende Probleme.
An der Spitze der Bundesregierung heißt es, das Papier zeuge von Realitätsferne. Aber es ist nicht realitätsfern. Die Autoren kennen die Lage in der Ukraine sehr genau. Sie sehen zu, wie Wladimir Putin jeden Tag Männer, Frauen und Kinder zermatschen lässt. Es ist ihnen egal. Das ist die Wahrheit. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat jetzt reagiert und neue Waffen und mehr Geld für die Ukraine angekündigt. Er will den Eindruck zerstreuen, dass man auf die SPD nicht mehr setzen könne. Das Problem ist nur, es ist ja nicht irgendjemand in der SPD, der das Papier aufgesetzt hat. Wäre es nur Ralf Stegner, der Versprengte aus Bordesholm, dann könnte man sagen, naja, der Stegner halt. Es stammt in wesentlichen Teilen aus der Feder von Rolf Mützenich und damit dem Mann, der bis vor kurzem als Chef der SPD-Fraktion im Bundestag der zweitmächtigste Mann im Land war. Man muss es so hart sagen. Eine SPD mit diesen Leuten ist ein Sicherheitsrisiko. Wäre ich bei der CDU, würde ich sagen, das ist der Bündnisfall.
Der Fokus-Kolumnist und Buchautor Jan Fleischhauer. Nach einer Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf ihrer Internetseite scheint die Regierungskoalition nicht bedroht zu sein.
Gut für Klingbeil, dass das Manifest die Regierungsarbeit bislang nicht zu belasten scheint. Die Union hat beschlossen, das Papier zu ignorieren. Bundeskanzler Merz von der CDU sagte, er setze darauf, dass die Einigkeit in der Regierung bezüglich der Unterstützung der Ukraine bestehen bleibe.
Die Frankfurter Rundschau vermutet, dass die Debatte mehr mit den eigenen Befindlichkeiten zu tun hat. Und davon geht auch die Saarbrücker Zeitung aus.
Das Papier richtet sich sehr wohl gegen Klingbeil persönlich. Und es geht um die, die meinen, noch eine Rechnung offen zu haben.
Der Parteichef sollte diese Debatte daher jetzt nutzen, um nach seinen personellen Entscheidungen nun auch inhaltlich Führung zu zeigen. Es bedarf einer sehr klaren Absage an jene, die die Zeit zurückdrehen wollen.
Im Kommentar auf der Homepage von NTV heißt es, das Grundsatzpapier erweise der Debatte einen Bärendienst.
Offenkundig muss man immer wieder klar machen, mit wem es die Ukraine und ihre Unterstützerstaaten zu tun haben. Jede Relativierung von Putins Ruchlosigkeit, das Behaupten ausgebliebener, tatsächlich aber vergeblicher diplomatischer Bemühungen, das Raunen über kriegswütige Kräfte in der deutschen Politik und Wirtschaft, all das verzerrt und vergiftet die Debatte. Mützenich, Stegner und Co. fordern richtigerweise, dass die so wichtige Diskussion über Aufrüstung und militärische Konfrontation mit Respekt und frei von persönlichen Anwürfen geführt werden kann. Sie selbst haben die Chance dazu mit ihrem hochtrabenden Manifest ein Stück weit vertan. Aber wie dieser so existenzielle Streit in der Sache angefangen hat, so muss er ja nicht enden. Es lohnt sich schließlich immer, über Frieden zu reden.
Und das waren die Standpunkte zusammengestellt von Diane Batani. Sie hören die ARD-Infonacht gleich um 1 Uhr mit den nächsten Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Von den 242 Menschen an Bord des abgestürzten Flugzeugs in Indien hat nur einer überlebt, das hat Air India bestätigt. Zusätzlich sollen Bewohner der Stadt Ahmedabad am Boden ums Leben gekommen sein. Die Zahl ist immer noch unklar. Die Maschine war kurz nach dem Start auf dem Flug nach London unter anderem auf eine Universität gestürzt. Die Unglücksursache ist unklar. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschlandstickets in Frage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschlandticket mit rund 145 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Am einfachsten wäre es deshalb, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren wieder abzuschaffen. Sie verlangen, dass der Bund das Jugendschutzgesetz ändert. Bisher dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die gesundheitlichen Folgen frühzeitigen Alkoholkonsums hin. Die Mainzer Pharmafirma BioNTech will den deutschen Konkurrenten CureVac übernehmen. Das haben beide Unternehmen bekannt gegeben. Danach bietet BioNTech 1,25 Milliarden Dollar. BioNTech wollte damit Zugang zu weiteren Wissen und Technologien haben, um Krebstherapien auf mRNA-Basis zu entwickeln. Beide Unternehmen hatten zu Beginn der Corona-Pandemie an mRNA-Impfstoffen geforscht. BioNTech war erfolgreich, CureVac konnte keinen Impfstoff bereitstellen. Über den Amokläufer an einer Schule in Graz sind neue Einzelheiten bekannt geworden. So wurde er bei einer Musterung durch das Bundesheer wegen psychischer Auffälligkeiten abgelehnt. Diese Erkenntnisse durfte die Armee aber aus Datenschutzgründen nicht weitergeben, so ein Sprecher. Bei einer zivilen Behörde hatte der 21-Jährige dann aber einen psychologischen Test bestanden, um sich legal eine Pistole zu beschaffen. Der Täter lebte laut Ermittlern sehr zurückgezogen und begeisterte sich